Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Ich bin Tobias Ullmeier. Hallo, guten Tag. Ende Januar, da sind in Berlin die Obdachlosen gezählt worden. Seit heute Vormittag kennen wir nun die Ergebnisse und die sind, naja, schon ganz schön überraschend. In Dresden schwingt die Prominenz heute Abend das Tanzbein, wobei der Titel des Semperopernballs märchenhaft rauschend Dresden jubiliert. Inzwischen so ein bisschen befremdlich daherkommt nach den Querelen der letzten Wochen. Und dann beschäftigt uns auch in dieser Ausgabe von Deutschland heute wieder die thüringische Landespolitik und vor allem das, was dieser denkwürdige Mittwoch für Auswirkungen hat, weit über den Freistaat hinaus. Wie reagiert die FDP-Bundesspitze? Muss Parteichef Christian Lindner mit Konsequenzen rechnen? Für CDU-Fraktionschef Mike Moring gibt es die auf jeden Fall. Dazu schalten wir gegen Ende der Sendung nach Berlin. Es gibt Kieze in Berlin, da sieht man sie an jeder Ecke, unter jeder Brücke, in jedem Park, in U- und S-Bahnen. Obdachlose, Berber, Streuner. Wie viele? Das wusste keiner so genau. Tausende sicher, Zehntausende vielleicht. Der Berliner Sozialsenat wollte es endlich genau wissen und hat deshalb Ende Januar gezählt. Eine Nacht lang. 2600 Freiwillige haben dabei mitgeholfen. Heute Vormittag gab es nun die offiziellen Obdachlosenzahlen. Anja Nils.
Von 5.000 bis 10.000 obdachlosen Menschen, die in Berlin dauerhaft auf der Straße leben oder im Winter in Notübernachtungen der Kältehilfe unterkommen, waren Hilfsorganisationen bis jetzt ausgegangen. Knapp 2.000 sind nun in einer Nacht in der vergangenen Woche von ehrenamtlichen Helfern gezählt worden. Dass sich nun 8.000 Menschen vor den Zählern versteckt haben, hält Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach für unwahrscheinlich. Aber alle hätte man in dieser Nacht eben nicht zählen können.
Ich weiß auch von Zählern und Zählerinnen, dass sie beispielsweise quasi Wagenburgen mit Autos gesehen haben, wo man gesehen hat, dass da auch Menschen drin geschlafen haben. Aber wir hatten auch ganz klare Vorgaben gemacht und dann war auch klar, da wird jetzt nicht an den Wagen geklopft und die Menschen befragt.
In der Nacht der Solidarität hat Berlin als erste Stadt in Deutschland mit Hilfe von 2600 Freiwilligen die Obdachlosen auf der Straße gezählt. Knapp über 800 Menschen wurden dabei gefunden, die unter Brücken, auf Bänken, in Hauseingängen oder Zelten schliefen. Dazu kamen knapp 1000 in den Notübernachtungen und Wärmestuben und 160 in S- und U-Bahnen und Bahnhöfen. Henning Wiedelack war als ehrenamtlicher Zähler dabei. Normalerweise arbeitet er fürs Grünflächenamt. Jetzt hat er ganz andere Seiten seiner Stadt entdeckt.
Dieser Kontrast von Reichtum, brutalem Reichtum und wahnsinniger Armut, das ist das, was mich eigentlich hier besonders mitnimmt und was ich erschütternd finde.
Auf Fragebögen wurde vermerkt, wo die Menschen schlafen, wie alt sie sind, wo sie herkommen und wie lange sie schon keine Wohnung mehr haben, wenn sie sich freiwillig befragen ließen. Und darüber waren die Meinungen der Obdachlosen an der Bahnhofsmission am Zoo durchaus unterschiedlich.
Guter Wille auf alle Fälle, ja, würde ich mal scheiden, ja.
Durch die Zielung verbessern sie es nicht. Ja, welche Thema, aber da geht dann 3 Wochen durch die Bresche und dann ist vorbei.
Umso mehr Zählungen sind, umso besser. Umso mehr kann man auch denjenigen helfen, verstehst du, die Hilfe brauchen.
Erst ein Teil der Fragebögen ist bis jetzt ausgewertet worden. Mit Hilfe der Ergebnisse will Berlin das Hilfsangebot für die Obdachlosen besser anpassen. Dass über die Hälfte der Obdachlosen aus EU-Staaten stammt, hatte Senatorin Elke Breitenbach erwartet. Das sei eine Herausforderung, mit der die Städte und Gemeinden nicht alleine gelassen werden dürften.
Viele dieser Menschen haben keinen Anspruch auf Leistung. Das führt automatisch dazu, dass wir ihnen nicht nachhaltig helfen können, sie nicht nachhaltig unterstützen können, weil sie ausgeschlossen sind aus diesem Hilfesystem. Das heißt also, die Bundesregierung steht hier tatsächlich auch in der Verantwortung zu handeln. Auch sie müssen die gleichen Leistungen in Anspruch nehmen können, wie alle anderen Menschen, die auf der Straße leben.
Die Senatorin setzt jetzt auf mehr Beratungsangebote in Sprachen wie Bulgarisch oder Rumänisch und will demnächst ehemalige Obdachlose als Lotsen auf die Straße schicken.
Wir gehen davon aus, dass Menschen, die mal obdachlos waren, eher noch mal einen Zugang haben zu jetzigen obdachlosen Menschen, weil sie deren Situation auch noch mal besser können und eine andere Ansprache finden. Für eine niedrigschwellige Ansprache und eine Verweisberatung in andere Beratungsstellen. Ganz klar, die dürfen selbst nicht beraten, weil wir wollen jetzt hier nicht Sozialarbeitende ersetzen.
Dass nur 14% der obdachlosen Frauen sind, hatte Sozialsenatorin Elke Breitenbach zunächst überrascht. Maria, die jetzt über 60 Jahre alt ist und 17 Jahre auf der Straße gelebt hat, wundert das hingegen nicht.
Wir wissen, dass Frauen zu 50% versteckt irgendwo unterkommen. Wir wissen, dass die Zahlen bei Kindern und Jugendlichen noch viel größer sind, dass man zu 90% nicht erfassen kann, dass nur 10% irgendwo sind.
Das Problem sieht auch Susanne Gerull, Armutsforscherin an der Alice-Salomon-Hochschule für Soziale Arbeit in Berlin, die die Zählung mitinitiiert hat. Weil bei der Straßenbefragung Privatgelände nicht betreten werden durfte, soll zusätzlich jetzt noch eine Unterbringungsstatistik erstellt werden.
Das heißt, wir versuchen dann nochmal die Hilfeeinrichtungen zu befragen, die dann auch nach dem Stichtag gucken, wie viele Menschen geben an, dass sie an diesem Stichtag eben in keiner Unterkunft waren. Und da können wir wieder einen Teil der Couchsurfer, einen Teil der Menschen, die in Kellern und Dachböden leben, erfassen. Aber natürlich auch nicht alle, denn nicht jede Person, die draußen lebt, ist auch im Hilfesystem.
Für Maria, die sich in der Selbstverwaltung wohnungsloser Menschen engagiert, ist das Erfassen und Zählen der Obdachlosen dabei ohnehin herausgeschmissenes Geld. Man brauche keine Statistiken, sondern Wohnungen.
Dieses Geld, was hier ausgegeben wird, könnte man sicherlich günstiger anwenden, indem man jemandem direkt hilft. Und wenn es nur 2 oder 3 sind, die von diesem Geld eine Wohnung bekommen hätten, hätten 2 oder 3 viele Probleme weniger.
Über 8 Millionen Euro hat Sozialsenatorin Breitenbach für die niedrigschwellige Obdachlosenhilfe im Jahr zur Verfügung. Wie das Geld nun passgenauer eingesetzt werden kann, soll auf einer Fachtagung und einer Strategiekonferenz im Frühjahr besprochen werden. Die Zählung soll im Sommer kommenden Jahres wiederholt werden.
Obdachlose in Berlin. Anja Nils hat die Zahlen zur Zählung Ende Januar für uns zusammengefasst. Sisi hört sich so schön nach Ballnacht an. Blöd nur, wenn der Franz dazu fehlt. Und noch blöder, wenn Sisi nicht Romy Schneider ist und ein Al vorne dran hat. Abdel Fattah al-Sisi, Ägyptens Präsident, der es häufig nicht so genau nimmt mit den Menschenrechten. Gut, sowas hat es zur Kaiserzeit immer mal wieder gegeben, auch in der KUK-Monarchie. In Dresden aber, da hätte man sich ganz gerne mit dem ägyptischen Präsidenten geschmückt, hat ihm im Vorfeld des 15. Semper-Opernballs deshalb einen Orden verliehen. Allerdings haben die Verantwortlichen dabei nicht an die mündigen Künstler gedacht und so hagelte es Absagen. Inzwischen ist al-Sisi die Auszeichnung sogar wieder aberkannt worden, um den Ball zu retten. Bastian Brandau, unser Landeskorrespondent in Dresden, kann bei dieser Ausgangslage überhaupt noch unbeschwerte Ballatmosphäre heute Abend aufkommen?
Ja, das ist die große Frage. Kommen wir nochmal zu diesen Absagen. Die waren ja unterschiedlich begründet. Judith Rakers, die Moderatorin, die hat eben wegen dieser Ehrung von al-Sisi abgesagt. Und daraufhin ist zunächst die MDR-Moderatorin Mareile Höppner eingesprungen, um den Ball zu retten, wie sie sagte, aus Liebe zu den Dresdnern. Sie sei danach bedroht worden und habe deswegen die Moderation abgegeben. Abgesagt hat auch Dietmar Hopp, der auch seinen Preis kriegen sollte, auch sein Laudator Uli Hoeneß. Wegen Angst vor Hass, sagte Dietmar Hopp und die Botschafterin der UNICEF, das Model Eva Pattberg. Wer kommt an Prominenz? Der Schauspieler Armin Müller-Stahl. Er ist der Onkel des Ballveranstalters und auch ein ehemaliger Preisträger. Und er wird feiern mit sächsischen Politikern von CDU und der FDP, zum Beispiel dem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer oder dem Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Aber an Prominenz, mit der sich der Ball sonst schmückt, dann wird es dann schon dünn. Da kommt der Schauspieler Ben Becker. Peter Maffay wird singen und danach ist man schnell mit ehemaligen Boxern oder Fußballspielern. Am prominentesten ist wohl Schlagersänger Roland Kaiser, der moderieren wird. Genau, das Ganze Ganze in der Semperoper und vor der Oper, das ist ja das Besondere an diesem Ball, da wird es eben die Möglichkeit geben, ja, für Dresdnerinnen und Dresdner den Ball drinnen zu verfolgen auf einer großen Leinwand und auch selbst zu tanzen.
Roland Kaiser moderiert also, der WDR Kinderchor soll singen und Peter Maffay rocken. Gibt es denn durch die Absage der Ehrung Auswirkungen auf den Ablauf des Opernballs?
Also der Ablauf wird ein anderer sein, die Ehrungen fallen ihm weg. Dadurch heißt es, gibt es mehr Kunst, Musik und Tanz, versprechen die Veranstalter. Also eine schnellere, mit überraschenden Momenten garnierte Programmabfolge mit noch mehr Kunst und Musik. Und ja, was bei der Übertragung vielleicht noch anders ist, beim MDR, der eben dieses Event überträgt und auch schon vorher eine Sondersendung bringt, da will man die Menschenrechtssituation in Ägypten thematisieren. Auch im Rundfunkrat des MDR hatte es ja Kritik gegeben an dieser Partnerschaft, an dieser Übertragung. MDR-Intendantin Carola Wille hatte sogar gesagt, man habe überlegt, zwischenzeitlich die Übertragung abzusagen, habe sich dann aber doch dafür entschieden. Der MDR gibt ja für diese Übertragung mehr als 500.000 Euro aus. Fürs nächste Jahr, für das es noch keinen Vertrag gibt, will man diese Übertragung auf jeden Fall prüfen.
Ist das Ganze denn auch bei der normalen Bevölkerung ein Thema oder doch eher mediengemacht?
Also es ist schon ein Thema, wobei jetzt auch dieser Ball ist nichts ist, was die gesamte Stadt sozusagen in Atem hält. Es ist ein enges Netz von Unternehmern hier aus Dresden und der Region, die dort veranstalten und mitwirken. Und einige tausend Dresdner gehen da eben regelmäßig abends hin. Andere schauen es sicher im MDR sich an. Aber man diskutiert hier vor allem die Personalie des Ballchefs Hans-Joachim Frey, der ja diese Preisverleihung durchgezogen hatte, nach Kairo geflogen und sie zunächst auch noch gegen die Kritik verteidigt hatte. Und da überwiegt einerseits die Kritik, überhaupt einen Autokraten, einen Diktator wie Al-Sisi zu ehren, und andere sorgen sich eher um das Image der Stadt Dresden, dass sie eben durch die Entscheidung und die anschließenden Diskussionen und Rücktritte beschädigt sehen. Aber statt Top-Thema, würde ich sagen, ist auch hier im Moment eher die Situation in Thüringen.
Amnesty International hat vor der Oper eine Mahnwache angekündigt. Erwarten Sie denn Störungen für die Veranstaltung durch Proteste?
Nein, sicher keine Störung, aber eben wird es sichtbaren Protest geben und auch hörbaren, denn neben dieser Mahnwache von Amnesty wird es eine andere Kundgebung geben, veranstaltet von Kunst- und Kulturschaffenden mit musikalischer Unterstützung eben auch unter dem Motto: Wenn das Leben dir ein Schmierentheater serviert, mach doch einen Seifenopernball daraus. Unter diesem Motto wird man zum Theaterplatz ziehen und gegen diese Preisverleihung an Al-Sisi demonstrieren. Und was ein bisschen untergegangen ist, auch die Preisverleihung an einen Chemnitzer Unternehmer, die ist hier in Sachsen kritisiert worden, denn dieser Unternehmer hatte sich in einem Zeitungsinterview rassistisch geäußert und auch das war zumindest hier in Sachsen scharf kritisiert worden.
Welche Zukunft hat der Ball denn überhaupt noch nach diesen durchaus negativen Geschehnissen und dann auch nach den eher zögerlichen Reaktionen, die ja offenbar nur unter Druck zustande gekommen sind?
Ja, klar ist, denke ich, ein Weiter so wird es nicht geben. Hart in der Kritik steht eben der Ballchef Hans-Joachim Frey, unter anderem der Intendant der Semperoper, die ja sozusagen nur die Hülle stellt. Der hatte diese Preisverleihung kritisiert, sorgt sich um das Renommee seines Hauses. Nach dem Event werde es unter Einbeziehung politischer Entscheidungsträger des Freistaats Sachsens Gespräche mit dem Vereinsvorsitzenden des Semper-Opernballs geben. Und auch der MDR überprüft, wie gesagt, die Übertragung. Wenn es weitergehen soll, dann wird sich sicher einiges ändern müssen. Aber auch das war ja ein offenes Geheimnis, der Ball war und ist so ein Geflecht einiger weniger, die eben hier so ein bisschen Geld gegen Aufmerksamkeit tauschen. Und die Frage, ob dieses Konzept noch in die heutige Zeit passt, eben mit solchen Preisverleihungen, diesen Fragwürdigen an Menschen wie Al-Sisi, ob dazu noch ein öffentlich-rechtlicher Sender übertragen soll und ob dann die Landespolitiker von CDU hier sekundieren sollten. Diese Frage wird hier in aller Deutlichkeit gestellt werden. Es gibt einen Vorschlag der Linken, der da heißt, in der Oper selbst feiert fortan die Dresdner Bevölkerung und draußen auf dem Theaterplatz vergnügt sich der Geldadel. So hat es der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei Rico Gebhardt vermutlich auch nicht ganz ernst vorgeschlagen.
Vielen Dank, Bastian Brandau. In Dresden, wo am Abend zu Klängen des MDR-Sinfonieorchesters übers Parkett geschwurft werden soll, ohne Ägyptens Präsident Al-Sisi. Wie macht man eigentlich eine Wahl rückgängig, so wie von Kanzlerin Merkel in Thüringen gefordert? Vertrauensfrage, Rücktritt, Neuwahlen, das sind die Optionen momentan für den aktuellen Ministerpräsidenten in Erfurt, für Thomas Kemmerich von der FDP. Aber egal, was jetzt rauskommt, einen Reset, alles auf Null, wird es auf jeden Fall nicht geben. Es bleibt ein immenser Schaden für die CDU und für die FDP, die ja im Landesparlament mehrheitlich für ihn gestimmt haben. Was wusste FDP-Chef Christian Lindner von den Vorgängen in Thüringen? Nichts, sagt er. Und doch wirkt er geschwächt, sah sich sogar genötigt, seinem Parteivorstand die Vertrauensfrage zu stellen. Und eigentlich wollte er sich um 14 Uhr vor der Presse erklären. Katharina Hamberger in Berlin. Bis jetzt war er noch nicht zu sehen. Was hat das zu bedeuten?
Ja, bis jetzt ist tatsächlich noch nichts passiert bei der FDP. Wir gucken hier immer wieder die Fernsehbilder an, sehen eine leere Rückwand mit FDP-Logo, aber noch kein Christian Lindner. Das bedeutet sicher, dass es dort einiges zu besprechen gibt. Das war ja auch schon angekündigt worden, dass man viele Fragen hat an Christian Lindner, unter anderem Katja Suding, die Bundesvizevorsitzende, hat gesagt, man hat Fragen an Christian Lindner. Auch die Juli-Vorsitzende Ria Schröder, die möchte genau wissen, wer was wusste, im Endeffekt wer sozusagen der Hauptverantwortliche für das Ganze ist und welche Schuld auch Christian Lindner daran trägt. Und dass man eben um 14 Uhr noch nicht durch ist, also nach über 2 Stunden jetzt, zeigt, dass es da innerhalb der FDP dann doch einiges zu diskutieren gibt über Christian Lindner und es vielleicht doch schwerer ist, als er sich das vorgestellt hat.
Wen aus der Parteispitze hat er denn nach Ihrer Einschätzung hinter sich?
Naja, also trotz der Fragen, die man ihm stellen will, hat eben Katja Suding, die Parteivize, schon gesagt, sie geht davon aus, dass man Lindner das Vertrauen aussprechen wird. Auch der Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff hat sich ähnlich geäußert. Er ist auch froh, dass Lindner am Ende Kemmerich zum Rücktritt bewegt hat, der ja noch nicht eingetreten ist, aber zumindest steht ja sowas in Aussicht oder eine Vertrauensfrage, ein Misstrauensvotum, ähnliches. Und das hätte die Situation etwas beruhigt. Auch er sagt, Lindner hat sein Vertrauen. Bei den Julis sieht es tatsächlich etwas anders aus. Ria Schröder hat gesagt, sie muss sich erstmal anhören, was Lindner heute zu sagen hat und ob er davon wusste, dass Kemmerich sich eventuell mit Stimmen der AfD wählen lassen wird. Und davon macht sie es dann abhängig, ob sie ihm das Vertrauen aussprechen wird. Christian Lindner selbst hat ja schon gestern gesagt, dass er eigentlich davon ausgeht, dass er das Vertrauen im Parteivorstand hat.
In Hamburg wird ja in gut 2 Wochen gewählt. Das könnte natürlich Auswirkungen haben, diese Thüringen-Affäre auf das Ergebnis der FDP in Hamburg. Würde er seinen Parteifreunden da nicht einen Dienst erweisen, wenn er von sich aus zurücktreten würde?
Naja, ich glaube, wenn es einen natürlichen Nachfolgekandidaten gäbe, dann wäre es etwas anderes. Die Hamburger haben sich relativ schnell distanziert von dieser ganzen Aktion in Thüringen, haben auch gesagt, das hätten sie so nicht mitgetragen und hätten auch nicht gewollt, dass Kemmerich die Wahl annimmt. Aber wenn Lindner nun von sich aus zurücktreten würde und es würde eine Nachfolgedebatte losgehen, ist die Frage, ob tatsächlich so etwas einer Partei dann nützt, wenn sich alles nicht mehr um inhaltliche Themen dreht, um vielleicht den Wahlkampf in Hamburg, sondern nur noch um die Frage, wer wird eigentlich neuer FDP-Vorsitzender oder neue FDP-Vorsitzende. Das kennen wir ja schon von anderen Parteien, dass dort meist die Landesverbände nicht profitieren.
Lassen Sie uns auf die CDU schauen. Die ist ja an der Misere genauso schuld wie die FDP. Heute hat das CDU-Präsidium getagt. Mike Moring, der Fraktionschef im Thüringer Landtag, wird im Mai nicht mehr antreten für das Amt. Das ist eines der Ergebnisse. Was ist sonst noch rausgekommen?
Naja, man hat sich jetzt so ein bisschen eine Konstruktion überlegt, wie man aus dem Ganzen möglichst gesichtswahrend herauskommt. Annegret Kramp-Karrenbauer, die ja immer für Neuwahlen plädiert hat, hat das heute auch nochmal wiederholt, hat gesagt, das gesamte Präsidium ist eigentlich für Neuwahlen. Aber man hätte da so einen Weg, den man jetzt vorschlägt, nämlich, dass SPD oder Grüne einen Ministerpräsidentenkandidaten oder eine Kandidatin vorschlagen sollen, den dann die CDU womöglich mittragen könnte oder sich dann zumindest so enthalten könnte, dass dem nichts im Wege steht. Und man würde dann mit einer möglichen rot-rot-grünen Regierung 22 Projekte, die die CDU schon vorgeschlagen hat, durchsetzen wollen. Also das ist so ein bisschen der Versuch, jetzt die Weigerung des Thüringer Landesverbandes zu Neuwahlen und den Willen zu Neuwahlen von Annegret Kramp-Karrenbauer zusammenzubringen. Man versucht hier so ein bisschen auch den Eindruck zu erwecken, die CDU steht zusammen, alles sei einstimmig beschlossen worden. Dass es aber grummelt, ist natürlich klar innerhalb der CDU. Und man weiß auch schon, dass dieser Vorschlag, der da gebracht wurde, wahrscheinlich so auch nicht passieren wird, denn sowohl SPD als auch Grüne haben gesagt, das gehen wir erst gar nicht ein.
Ganz kurz, keine Neuwahlen, ist das ein Zeichen von Schwäche von AKK?
es ist zumindest etwas, was ihr nicht zwingend zuspielt. Sie ist ja auch, oder zumindest ihre Autoritätsfrage wird ja immer wieder gestellt, weil eben die Führungsfrage in der CDU noch nicht ganz geklärt ist, Stichwort Kanzlerkandidatur. Und diese Sache jetzt in Thüringen hat natürlich einen weiteren Spaltpilz in der CDU oder die Gefahr eines weiteren Spaltpilzes in der CDU mit sich gebracht. Etwas, was Annegret Kramp-Karrenbauer sicher nicht zwingend gestärkt hat.
Vielen Dank, Katharina Hamberger in Berlin. Das war diese Ausgabe des Länderjournals im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten beschäftigt sich Stefanie Gebert in Campus und Karriere unter anderem mit den Lehrerprotesten in Bayern. Ich bin Tobias Oehlmeier, danke fürs Zuhören und wünsche ein schönes Wochenende.